für Smart Forces, der Big 12 Podcast.
Genauso ist es. Wir kommen zurück für eine weitere Woche Horns and Horses. Wenn ich natürlich sage, dann bin ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe wie immer meinen wunderbaren Co-Host Philipp Gruder an meiner Seite. Guten Abend, Philipp.
Ja, guten Abend, Lukas. Und jetzt sind wir wieder zurück. Eine Woche Pause haben wir eingelegt. Beruflich bedingt war es uns leider nicht möglich, eine Folge zu produzieren letzte Woche. Dafür nochmal ein fettes Sorry an alle da draußen. Aber es war eine richtig interessante Woche wieder. Du hast ja auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, Lukas, wie wild diese Liga dies Jahr ist. Und ich glaube, damit können wir getrost in die heutige Folge reingehen.
Definitiv, definitiv. Wir sprechen natürlich wieder über unsere Big 12. Und passend zu unserem Podcast hat die Big 12 eine Stunde vor Aufnahmebeginn an diesem wunderbaren 1. November Feiertag für die im südlichen Teil von Deutschland lebenden das neue Scheduling-Modell für die nächsten 4 Jahre bekannt gegeben. Sie haben es natürlich gleich Matrix genannt. Ich weiß nicht ganz warum, aber egal. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Und vor allem, wenn du dann 2 Teams hast wie Utah und Houston, die vor allem, wenn du nur die Symbole nimmst, sehr ähnlich sind. Wenn du sie dann noch verkleinerst und reduzierst und Teile wegschneidest, dann fast gleich aussehen. Sehr unübersichtlich. Deshalb bin ich zufrieden, dass es jetzt die ersten übersichtlicheren Varianten gibt. Aber Phil, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen angeguckt, was denn besonders ist.
Ja, ich probiere mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und zwar hat die Big 12 ja den Schedule jetzt für die nächsten 4 Jahre präsentiert in dieser Matrix, wie du schon gesagt hast, eben bis einschließlich 2027. Dabei ist vorgesehen, dass jedes Team gegen jedes Team einmal zu Hause und auswärts spielt in diesem Zyklus, wobei es insgesamt auch Protected Rivalries gibt, aber insgesamt nur 4 Stück, was ich richtig wenig finde. Die da wären Arizona gegen Arizona State, dann BYU Utah, Baylor TCU und Kansas gegen Kansas State. Ich denke, da fällt schon auf, eine wichtige Rivalry fehlt in dem ganzen Szenario. Also ich denke, Lukas, du wirst mir dazu stellen, dass der Farmageddon auf jeden Fall es auch verdient hätte, protected zu werden.
Definitiv.
Genauso wie, auf jeden Fall, also eine der wichtigsten.
Ja.
Eine der wichtigen Rivalries in der Big 12. Baylor gegen Texas Tech, der sogenannte Butt Bowl, wie er auch genannt wird, ist auch nicht protected. Kann man auch drüber streiten. Von den neuen, Membern von der Big 12 kann man drüber diskutieren. Cincinnati, Flag gegen UCF oder gegen West Virginia, sind ja auch Rivalry Games, ob man die protected hätten sollen, ja, vielleicht mal ein bisschen zu frisch für die Big 12, aber Farmageddon auf jeden Fall ein ziemlicher Schocker, dass der nicht dabei ist. Der endet mit der Saison 2026. Ich habe im Iowa State Lager ein bisschen rumgelesen und im Kansas State Lager auf Twitter. Die waren auch alle sehr schockiert, also ja, weiß ich, ob er da den Fans so einen Gefallen getan hat, dass man das nicht protected hat, aber ja, ansonsten, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr noch reinlesen, können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber das waren jetzt mal so die äußeren Rahmenbedingungen. Also jedes Team spielt in diesem Zyklus gegen jedes Big 12 Team, heim und auswärts einmal. Bei West Virginia, ganz interessant, hat in der nächsten Saison, also 2024, 5 Heimspiele, was dann ja ein bisschen einfacher wird in dem Fall. Ist ein bisschen persönlich bezogen auf mein Team. Aber ich denke, wir werden auch in den kommenden Jahren dann in den Previews und so weiter mal drauf schauen, wie sich alles entwickelt so mit dem Scheduling. Und ja, auf jeden Fall hat es jetzt gepasst mit unserer Aufnahme. Und ich glaube, arg viel mehr kann man jetzt auch noch nicht zu dem Modell sagen, außer eben, dass es diese Rivalries gibt, die protected sind. Und einige eben auch nicht, was ein bisschen schade ist.
Ja, definitiv. Das eine, was ich noch rausstellen möchte, weil es gerade ein Unterschied ist zu den anderen Ligen zum aktuellen Zeitpunkt. Die Big 12 spielt 9 Conference Games. SEC hat sich als erstmal für die nächsten 2 Jahre auf 8 Games verständigt. Wenn Texas und Oklahoma dann dazukommen. Das heißt, da ist die Big 12 ein bisschen ausgeglichener und spielt mehr Heimspiele, was also diesem Verschiebung von einem Jahr hat man 5, zum anderen Jahr hat man 4 Heimspiele. Ich finde auch ganz spannend, dass für euch, weil ich jetzt gerade eben, weil du es angesprochen hast, drüber geguckt habe, ihr habt nächstes Jahr im Grunde nur ein Team, was jetzt mal reinkommt, was Arizona ist. Während Cincy beispielsweise Colorado und Arizona State neu mit drin hat. Das heißt, das ist auch da ganz spannend zu sehen, wie es da gescheduled wird. Farmageddon aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und gerade wenn du zwei Teams hast, wie West Virginia und Cincinnati, die beide, sagen wir mal, ein bisschen die Ausreißer sind, was die Positionierung im Start angeht, dann frage ich mich, warum man da nicht zumindest eine kürzere Reise hätte ermöglichen können für den beiden Teams, um das Ganze noch ein bisschen lokaler zu gestalten. Aber das soweit zum Schedule. Lass uns reingehen, lass uns gucken, was letzte Woche in unserer Liga so passiert ist. Und da würde ich sagen, Phil, starte doch gleich mal rein mit deiner ersten Begegnung.
Ja, West Virginia ist wieder zurück auf dem Siegeszug. Man hat bei UCF, bei deren Homecoming-Spiel gespielt. Und bei den Spielen war UCF traditionell eigentlich immer ziemlich gut beim Homecoming. Dies Jahr weniger. Mal wieder kein Big-12-Win für UCF. West Virginia gewinnt mal wieder nach zwei Niederlagen, nachdem man ja gegen Oklahoma State und gegen Houston denkbar unglücklich verloren hatte. Aber am Samstag, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein dominantes Spiel war, aber du gewinnst gegen UCF eben mit dem Run-Game und das hat einfach wunderbar funktioniert. Ich denke, wir haben es schon sehr oft angesprochen, dass West Virginia ein sehr gutes Run-Game hat dieses Jahr. UCF hat bislang 196 Rushing Yards pro Spiel zugelassen, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. In dem Spiel dann aber 286. Und ich erinnere mich, vor zwei Wochen war es, glaube ich, als sie gegen Kansas gespielt haben, hat Kansas, glaube ich, drei Spieler mit über 100 Rushing Yards gehabt. Also das zeigt einfach, UCF ist da echt nicht ready für und wird auch Probleme haben in Zukunft, da den Run zu stoppen. Und die Teams wissen es natürlich und werden natürlich gnadenlos ausnutzen. War an dem Samstag auch so. CJ Donaldson hatte 121 Yards und einen Touchdown. Nachdem er ja ein bisschen in Kritik geraten war zuvor, weil er nicht mehr so explosiv aussah wie letzte Saison. Ja, ich finde, man kann schon von einem Bounceback-Game von ihm reden. Also war eine stabile Leistung und erwähnenswert. Ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. True Fresh mit James White. Wahnsinnsspieler, unfassbar schnell, also wirklich special. 85 Yards und Touchdown mit einem Run, der 32 Yards long war. Also echt ein Top-Spieler, ein Mann für die Zukunft. Und Neil Brown hat es vor dem Spiel schon gesagt, oder vor zwei Wochen, er will diesen Freshmen mehr Spielzeit geben, dass die einen höheren Impact haben. Und ja, ich glaube, er hat sein Wort gehalten. Nicht nur James White mit einem guten Game, auch Wide-Receiver Rodney Gallagher, der ja Inside-Receiver bei den Mountaineers spielt, hatte drei Carries. Zwar hat er nur 15 Yards, aber ja, ziemlich zu Beginn hat er auch schon ein paar Catches gehabt. Und eben diese Runs waren halt meistens diese Jet-Sweeps, End-Arounds, wo er damit seine Schnelligkeit ausnutzen konnte. Und ja, das hat einfach UCF einfach große Probleme gestellt, dieses Run-Game. Hängt natürlich auch mit Gary Green zusammen, Quarterback von West Virginia. Drei Rushing-Touchdowns. Der erste Quarterback von West Virginia seit Pat White 2008, der das geschafft hat. Also echt eine super Leistung von ihm. Das ganze Spiel über gekämpft und ja, sah echt gut aus. Also er führt dieses Team an. Man sieht klar, dass es sein Team ist und nicht das von Nico Marchiol. Auch wenn er ja verletzungsbedingt ab und zu mal passen musste und Nico reinkam. Im Passing-Game, ja, nicht besonders auffällig, aber war in Ordnung. Ich denke, was man auch sagen muss, was dem Spiel von West Virginia gut getan hat, war, dass die Offensive Line wieder zurück war. Left Guard Thomas Rymack war wieder zurück, genauso wie Left Tackle Wyatt Milam, die zuvor eben zwei Spiele verletzt ausgefallen sind. Auch wenn es auf Right Tackle ein bisschen Verletzungssorgen gibt, mit Doug Nesta jetzt nun, der jetzt verletzt raus musste und dann eben der Nick Malone reinkam mal wieder, das ist ja dieser Swing-Tackle von West Virginia, der da auf der Offensive Line einiges spielen kann an Positionen. Ist ja auch ein West Virginia-Kid. Ja, ich glaube, offensiv haben wir West Virginia so ein bisschen abgehakt in dem Spiel. Wie gesagt, Run-Game war sehr gut, Passing-Game nicht besonders auffällig. Bei UCF auffällig war John Rhys Plumlee. Zwar drei Passing-Touchdowns, was eigentlich schon stabil ist, aber halt auch drei Interceptions, die am Ende des Spiels halt auch gekostet haben. Und wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, John Rhys Plumlee im Passing-Game sah nicht gut aus die Saison. Ich fand ihn auch am Samstag wieder echt nicht gut. Eben diese drei Interceptions, einmal Marcus Floyd, der Backup-Safety mit einer Interception und zweimal Beanie Bishop, der eine Wahnsinns-Saison spielt. Also ich habe es eben auch getwittert, ich hätte nicht erwartet, dass er so einen Impact auf diese Secondary bei West Virginia hat. Ist ja ein Transfer von Minnesota gewesen. Ist jetzt der Leader im FBS, was Pass Defended angeht, also zeigt auch, ja, die Defense von West Virginia kann Plays machen, auch in der Secondary, eben dank ihm. Aber insgesamt, die Defense hat die Offense von UCF eigentlich relativ gut limitiert. UCF ist ja schon dafür bekannt, dass sie in der Saison schon ab und zu mal oder ja, in jedem Spiel eigentlich immer explosive Plays haben. Hatten sie auch dieses Mal, auch mit dem Touchdown von Kobe Hudson. Da über den Kopf von Marcel Floyd hinweg. Aber insgesamt, Run Game war nicht besonders gut von UCF. Und ich glaube, dieses Ausgewogene, was eine Offensive braucht, das hatte UCF an diesem Tag einfach nicht. RJ Harvey zwar mit ja, 100 Yards im Rushing Game, aber insgesamt, ich weiß nicht, mir war das ein bisschen zu wenig, was UCF da wieder aufs Parkett gebracht hat, wie die ganze Saison eigentlich schon. Vielleicht noch erwähnenswert aus West Virginia-Sicht, kurzer Shoutout an die Special Teams. Eigentlich über die ganze Saison hinweg sehr stark. Michael Hayes ist jetzt 9 von 10 bei Field Goals, wobei er unter 50 Yards bei 9 von 9 steht. Und auch der Panther, der Australische, wo er zu West Virginia kam, Ollie Straw, ist eben nur einer von 4 Panthern im FBS-Bereich, der mehr als 10 Punts innerhalb der 20 gepinnt hat, ohne dass da ein Touchback raus resultiert ist. Und das vielleicht einfach nur nochmal für unsere Special-Teams-Freunde da draußen, dass sie auch ein bisschen was zu feiern haben. Ja. Insgesamt löst der Sieg bei mir jetzt keine Euphorie aus. Man steht zwar 5-3, aber West Virginia hat gegen ein schlechtes Big 12-Team gewonnen, gegen UCF. Man kann sich über den Sieg freuen, ja, aber es geht jetzt halt darum, ja, dieses Bowl-Game klar zu machen. Nächste Woche spielt man ja gegen BYU, über die wirst du bestimmt auch ein paar Worte noch verlieren nachher, Lukas. Eben weil deine Texas Longhorns gegen die gespielt haben. Die werden auch wieder einige Fans mitbringen. Wird bestimmt ein interessantes Spiel. Und für UCF, ja, die sind weiter ohne Big 12-Fan, stehen 0-5 in der Conference jetzt. Nächste Woche gegen Cincinnati sollte man fast schon gewinnen. Aber ich sag's nochmal, wenn Gus Malzahn und die UCF Knights den Run nicht stoppen werden, wird's schwierig. Und vielleicht kann man auch mal die Frage in den Raum stellen, ist John Rhys Plumlee noch der Quarterback, der dieser Offense am meisten Juice gibt? Also aktuell weiß ich nicht. Und als er verletzungsbedingt ausgefallen ist, hat mir der Backup Jimmy McClain eigentlich einen Tick besser gefallen. Geht's dir da ähnlich, Lukas, oder bist du da eher im Team Plumlee?
Kann ich so nicht sagen. Also ich muss sagen, John Rhys Plumlee gibt halt dem Spiel mit seiner Explosivität im Rushing Game nochmal eine andere Ding mit, eine andere Spur mit. Und von dem gefällt es mir eigentlich ganz gut, was er da so macht. Ich weiß, was du meinst, aber ja, dass es ein Unterschied oder ein Wechsel sein wird, eine Umstellung sein wird für die neuen Big 12 Teams, haben wir vor der Saison geahnt. Und wenn man jetzt drauf schaut, die Teams stehen kombiniert bei einem Sieg innerhalb der Conference und bei 3 Siegen innerhalb der Conference und davon sind 2 gegen ein anderes neues Team. Das ist dementsprechend schwierig anzuschauen, schwierig zu sehen, wie sich das für die Zukunft entwickeln wird. Gut, du hast es schon angesprochen in Bezug auf auf BYU und eben auf meine Longhorns. Die beiden Teams sind eben am vergangenen Samstag aufeinander getroffen. Am Ende konnte sich Texas mit 35-6 durchsetzen. Was ist an dem Spiel besonders herauszuheben? Es ist definitiv so, es war der erste Start von Malik Murphy, nachdem sich Quinn Ewers in der Woche davor relativ spät im Spiel verletzt hat an der Schulter. Es ist unklar, wie lange er ausfällt. Offiziell wird von Week to Week geredet. Wenn man Insidern und Beatwritern vertrauen darf, muss man mindestens von 3-4 Wochen ausgehen, in denen ausfallen wird. Er wird also zum Ende der Saison wieder angreifen können. Malik Murphy, Redshirt Freshman, eben letztes Jahr in das Team gekommen, dessen komplette Wurfbewegung in der vergangenen Saison überarbeitet worden ist, hat seinen ersten Start im College Football bekommen, hat ja für einigen Hype gesorgt, gerade was nach dem Spring Game, wo aus verlässlichen Quellen sehr viele Angebote von anderen Colleges eingeflattert sind, zu wechseln. Ich glaube, gerade Gainesville, also Florida, war da ganz hoch im Kurs und hat ein ja, sag ich mal, ein gutes Angebot gegeben, um ihn ins Portal zu locken. Malik hat sich entschieden, bei Texas zu bleiben für eine weitere Saison und eben mit der Backup-Position reinzugehen. Super wichtig, einfach auf den Punkt, weil dahinter nur ein Freshman mit Arch Manning sitzt und jetzt nicht viele erfahrene High-End-Quarterbacks. Malik macht das Spiel insgesamt ganz solide, 16-25, 170 Yards. Er gerade zum Anfang vom Spiel relativ unsicher, wirft auch relativ früh im Spiel eine Interception, kann sich aber im Verlauf des Spiels dann immer weiter festigen. Man merkt, dass er ein bisschen in den Groove reinkommt und am Ende das Ding dann auch gewinnt. Spannend eben auch, die erste Possession von Baylor endet einem Free and Out und einem anschließenden Punt Return Touchdown durch Xavier Worthy, der sich endlich mal für seine Returns belohnt. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass es endlich passiert. Es ist endlich passiert. Tolle Leistung von ihm insgesamt. Dank 170 Passing Yards kommt natürlich da nicht besonders viel auf der Statistikseite zusammen. Was die Receiver angeht, Receiving Leader ist am Ende mit 2 Touchdowns und knapp 60 Yards. A.D. Mitchell, der eben 3 Receptions, 2 Touchdowns, 19,7 Average hat. Wo Texas das Spiel gewonnen hat, ist einfach in der Möglichkeit, so viele verschiedene tolle Running Backs auf den Platz zu bringen. Jonathan Brooks mit einer weiteren knapp 100-Yard-Leistung bei 16 Carries. Xavier Baxter solide. Keelan Robinson mit einem 43-Yards-Rush. Jaden Blue, Redshirt Freshman, eben belohnt sich und erzielt seinen ersten Touchdown in seiner College-Karriere mit einem wunderbaren 34-Yard-Run zum Ende des Spiels hin. Bei BYU sieht man einfach, ohne Keaton Slovis, wenn Keaton Slovis nicht on point spielt, dann geht bei BYU einfach relativ wenig. Sie werden mehrmals innerhalb der Red Zone von Texas komplett gestoppt und eben zu 0 Punkten oder zu 3 Punkten gezwungen. Deshalb auch nur diese 6 Punkte entstehen aus 2 Field Goals. Das Rushing Game kriegt keine 100 Yards zusammen kombiniert. Keaton Slovis wirft 2 Interceptions. Unter anderem eben zu Michael Taffy, der inzwischen immer mehr in die Starting-Position nimmt. Interessanter Fakt oder spannende Entwicklung, gerade vor dem Punkt, dass Michael Taffy Walk-On ist, der als niedriger Freestar ursprünglich auf Ding zu Rice committed war, auf Scholarship und sich dann entschieden hat, bei Texas eben den Walk-On zu nehmen. Was ich nicht ganz verstehe, aber was eben man rausstellen muss, was immer weniger wird, Jan Thompson verliert, der eigentliche Senior Safety verliert immer mehr Snaps eben an die jungen Safeties wie Michael Taffy, wie Keaton Crawford. Da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob das eine Momentaufnahme ist, ob da vielleicht irgendeine kleinere Verletzung im Hintergrund steht oder ob wirklich er von den jungen Spielern so outgepaced wird. Insgesamt solide Vorstellung von Texas, die eben damit weiterhin ihre Position halten können, sind auch jetzt weiterhin im ersten College Football Ranking auf Position 7 gerankt, und dementsprechend muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Phil, du noch was zu ergänzen zu dieser Begegnung?
Ja, vielleicht, also was mir aufgefallen ist beim Schauen, also ich habe mir diese Extended Highlights angeguckt von Texas BYU. Und ich fand, wie stark die Defensive Line oder vor allem auf der Edge-Position Texas war. Es gab mehrere Pässe, die einfach deflected waren, wo die Texas-Spieler echt gut reagiert haben. Ich meine, eine davon ist auch in eine Interception von Keaton Slovis gemündet. Das ist mir extrem aufgefallen in dem Spiel. Jetzt vielleicht nicht zum Spiel, aber du hast gerade gesagt, Texas Nummer 7 ist jetzt vor Oklahoma, die jetzt hier an Nummer 9 sind. Zum Spiel kommen wir nachher noch. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es zeigt für mich einfach, dass Texas das beste Team dieses Jahr in der Big 12 ist. Waren sie nach dem Red River, vor dem Red River für mich. Und ich finde, an dem Tag hat man es gesehen, selbst mit einem Backup-Quarterback, wie dominant man über ein BYU-Team gerannt ist, das jetzt 5-3 steht. Davor stand es 5-2, die mit Sicherheit das beste Big 12-Team, also von den neuen Membern sind. Und ich glaube, an dem Tag war einfach gegen Texas echt kein Kraut gewachsen. Also, wie du gesagt hast, wenn man Keaton Slovis aus dem Spiel nimmt, BYU hat kein gutes Run-Game, das Passing Game war dann aus dem Spiel genommen und ja, selbst die Offensive Line sah gegen die Defensive Line von Texas ja nicht besonders gut aus. Und die O-Line von BYU sollte ja schon eigentlich, oder hat seit Jahren eigentlich den Anspruch, eine der besseren in der Liga zu sein. Und ja, das hat einfach für mich gezeigt. Ich denke, das Championship Game wird nur über Texas führen. Ja, auch wenn es vielleicht nicht so vorgegriffen ist jetzt, aber.
Schauen wir mal. Da reden wir nachher mal drüber, weil so einfach sehe ich das Ganze nicht.
Nein, ich sehe es auch nicht einfach, aber ich wollte nur eben nur sagen, wie dominant für mich dieser Auftritt jetzt war, auch im Hinblick jetzt auf die restliche Saison, weil es eben andere Teams gibt, die einfach mehr strugglen als Texas. Und wie gesagt, man darf halt nicht übersehen, dass Texas ohne Quinn Ewers jetzt ist in den nächsten Wochen und auch in dem Spiel. Aber für das haben sie es einfach sehr gut gemacht. Das sind jetzt so meine finalen Worte dazu.
Mhm. Ja, das schon. Das schon, definitiv. Gut, gehen wir weiter zu deiner zweiten Begegnung.
Genau, und zwar Houston at Kansas State. Houston, ja, letzte Woche mit Texas ganz gut mitgehalten eigentlich. In der Woche zuvor wird Virginia geschlagen mit einem crazy Hail Mary. Aber jetzt bei Kansas State war einfach gar nichts zu holen. Also die kamen richtig unter die Räder. Kansas State, Bounceback-Game von Will Howard kann man sagen. 15 von 17, 464 Yards und 2 Touchdowns. Klingt jetzt nicht ultra krass, die Statistik, aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, Will Howard war im Run-Game ziemlich gut, hat wichtige Runs für First Downs gemacht. Und auch wenn es nur 164 Yards waren, die Pässe waren alle on point, also richtig gutes Spiel von Will Howard. Aber er war nicht der Star des Spiels, in meinen Augen war die Defense von Kansas State der Star des Spiels, wie auch die letzten Spiele schon. Kansas State hat jetzt seit 9 Vierteln in Folge keinen Touchdown zugelassen, hat seine Gegner seit dem Spiel gegen Texas Tech, das war vor 3 Spielen im 3. Quarter, mit 103-3 geoutscored. Also ja, das ist schon heftig. Houston hat man bei 209 Total Yards gehalten und Houston ging in das Spiel als das zweitbeste Passing-Team in der Big 12. Zuvor hatte man 291 Yards pro Spiel Passing, in dem Spiel nur 95. Also es zeigt einfach, wie dominant diese Defense von Kansas State war. Donovan Smith hatte eine Interception. Ja gut, an Donovan Smith lag es nicht unbedingt. Ich fand ihn nicht gut. Er hat schon viele bessere Spiele in der Saison gehabt. Er hatte irgendwie Probleme, offene Receiver zu finden. Hat nur 13 Pässe von 28 Versuchen an den Mann gebracht. 88 Passing Yards. Ja, das ist nicht gut. Quarterback-Rating von 11,6 am Ende. Am Ende wurde er noch rausgenommen, als das Spiel dann durch war. Ich glaube, ich habe das Ergebnis noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade ein. 41-0 hat Kansas State gegen Houston gewonnen. Also sehr, sehr deutlich, dominanter Win. Und ja, das, ich finde, es hatte schon früh im Spiel angedeutet, wie gut Kansas State in dem Spiel war und dass es ein Sieg werden wird. Der erste Drive über 12 Plays, 75-Yard-Touchdown-Drive auf Tight End Garrett Oakley, der dann ja ein bisschen Yards after Catch macht und in die Endzone findet. Im nächsten Drive dann Philip Brooks mit einem super Pass von Will Howard. War ein ziemlich ähnlicher Drive, wo man viel im Run-Game operiert hat mit Giddens, der auch ein super Spiel hatte. 96 Rushing Yards insgesamt. Auch mit Back-to-Back-Touchdowns, also 2 Touchdowns in dem Spiel. Ja, am Ende hat sogar noch Avery Johnson seinen ersten College-Touchdown-Pass geworfen. Er hat ja schon ein paar Rushing-Touchdowns gehabt. Ich glaube, in dem einen Spiel waren es ja 5 Stück, letzte Woche oder vorletzte Woche. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Am Ende ja super souverän in der Sieg der Wildcats. Und die sind wieder in der Contention, ja, für das Big 12 Title Game auf jeden Fall. Also, die stehen jetzt 4-1 in der Conference, 6-2 insgesamt. Mal schauen, am Wochenende steht ein richtig wichtiges Spiel an, da kann man nachher noch drauf zu sprechen. Und Houston, ja, lag wie die Woche zuvor gegen Texas schnell wieder 21-0 hinten. Und so ist es halt schwierig auf lange Sicht. Gegen Texas ein 21-0 aufzuholen, ist eine Herkulesaufgabe und Kansas State mit die 21-0 führen, das ist auch nicht viel einfacher. Also, ich weiß nicht, ob die irgendwie ja, falsch eingestellt aus der Kabine kommen am Anfang, aber so richtig rund sieht es am Anfang nicht aus, Lukas, oder?
Nein, definitiv nicht. Dass es nicht richtig rund ist, ja, schon fast witzig, so zu formulieren, weil das ist einfach am Anfang von der Begegnung eine absolute Shitshow. Irgendeine Ausdrucksweise, aber wenn es natürlich dann gegen Texas haben sie halt dann irgendwann die Kurve bekommen, beziehungsweise hatten halt die Möglichkeit, durch Momentum Swings wieder ins Spiel reinzufinden. Hier hatten sie es halt nicht, sondern kriegen halt dann gleich noch eine drauf und noch eine drauf und noch eine drauf. Und so kannst du dich eigentlich in dieser Liga nicht präsentieren. 3-5 jetzt, wie du sagst, das ist schwierig. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, bei Kansas State rausstellen, die tolle Leistungen, die Avery Johnson jetzt die letzten Wochen gebracht hat, der junge Quarterback, den sie viel gerade im Rushing Game einsetzen, diese Saison, dieses Spiel ja mit eher durchwachsenen Leistungen, inklusive eben des Fumbles, den er verursacht oder den er selber hat in diesem Spiel. Und es ergibt halt Kansas State definitiv eine Flexibilität im Spiel, um unterschiedlich auf Situationen zu reagieren. Und gleichzeitig setzt er sie mit solchen Aktionen natürlich in Gefahr, was mir nächste Woche natürlich nur zurechtkommen kann, wenn er da einige Rookie-Fehler hat. Aber mehr habe ich eigentlich zu dieser Begegnung auch nicht weiter hinzuzufügen.
Ja, absolut fair. Und ich glaube, das Spiel hat auch gezeigt, dass das Team immer noch Will Howard gehört und nicht Avery Johnson, was ja auch irgendwo logisch ist, dass er da als Freshman das Team noch nicht übernommen hat. Auch wenn die letzten Wochen hat er ein bisschen mehr Spielzeit gesehen, weil Will Howard ein bisschen gestruggelt hat. Aber ich glaube, wenn Will Howard so performt wie jetzt in dem Spiel, ja, soll es klar sein, mit wem Kansas State die nächsten Spiele auch ja als Starting Quarterback weitermacht. Und wie du sagst, man hat eben mit ihm eine Möglichkeit, ihn im Run-Game einzusetzen, auch wenn es in dem Spiel nicht ganz so super war, mit dem Fumble eben, wie du angesprochen hast. Aber ich glaube, es ist ein stabiler Quarterback-Room und damit kann man ja gut gewappnet ins Top-Spiel der nächsten Woche gehen. Aber da sprechen wir nachher drüber. Ich denke, wir machen jetzt erstmal weiter mit unserer nächsten Partie, Lukas.
Ja, ein Punkt noch zu Will Howard. Es ist ganz spannend. Ich habe es noch nie gesehen, dass wenn ein Quarterback im Grunde teilweise ersetzt wird, dass er plötzlich ruhiger wird und entspannter wird und freier aufspielen kann. Meistens führt das ja zu gegenteiligen Dingen. Und deshalb bei ihm ganz faszinierend, dass er gerade seitdem Avery Johnson spielt, plötzlich auf einem besseren Niveau spielt. Auch Fun Fact zu ihm, aber nein, lasse ich weg, bringe ich nachher. Weiter geht's.
Ja, Lukas, du darfst eigentlich auch gerade das Wort behalten. Nächstes Spiel, ja, mit einer Mannschaft, von der wir vor der Saison nicht so überzeugt waren.
Ja, nicht so überzeugt, ist stark übertrieben. Und zwar sprechen wir jetzt über Cincinnati at Oklahoma State. Und gerade bei Oklahoma State war ich sehr negativ, hat eigentlich relativ wenig erwartet aufgrund der ganzen Quälereien in der Offseason, den vielen Out-Transfern, vielen Spielern, die gegangen sind. Unsichere Zukunft aus meiner Sicht gewesen, gerade auf Wide Receiver Room ja relativ viel verloren. Und ja, Anfang der Saison haben wir noch über sie gelacht mit ihrer Dreier-Quarterback-Rochade, wo sie drei verschiedene Quarterbacks in das Spiel eingesetzt haben und seitdem sie in der Big 12 Schedule sind, läuft's. Jetzt eben ein ungefähr der 13-45 Sieg und das hinter einem Spieler, den ich am Anfang von der Season schon angemerkt habe, warum spielt er so wenig und vor kurzem ist er explodiert. Avery Johnson, einfach die letzten Spiele, absolute Maschine, führt ja inzwischen sogar das komplette College Football ein mit Rushing Yards, mit über 1000 Rushing Yards, eben nach 9 Spieltagen, die wir jetzt hinter uns haben. Jetzt die zweite Begegnung mit über 250 Yards Rushing Game gegen Cincinnati, legt er 271 auf. Die Woche vorher gegen West Virginia legt er 282 Yards auf. Damit ist er erst der zweite Spieler in der Geschichte von Oklahoma State, der mit über 250 Yards in Back-to-Back-Spielen auffahren kann. Wer war der andere Spieler? Ja, genau, Barry Sanders. Also ein Spieler, der absolut Legendenstatus hat, Hall of Famer, sowohl im College auch als in der NFL. Ich glaube, der einzige Grund war, warum die Lions in den über Jahrzehnte überhaupt mal Spiele gewonnen haben. Und einer meiner persönlichen Lieblings-Runningbacks, und Ollie Gordon legt eben jetzt an seiner Uni ähnliche Zahlen auf. Ganz, ganz tolle Leistung. Auch hier wieder 2 Touchdowns, allerdings auch ein Fumble. Alan Bowman spielt solide, sage ich mal, 50% seiner Pässe kommen an, 286 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Lynn Johnson III mit 5 Receptions, 150 Yards, tolle Leistung inzwischen. Und auf der anderen Seite bei Cincy, ja, Rushing Game stabil, 277 Yards insgesamt, kombiniert im kompletten Team. Miles Montgomery mit 90 Yards, Skinner mit 80 Yards. Passing Game, ja, ich sag mal, eher nicht anwesend. Emory Jones gerade mal 117 Yards bei 6 von 16 angekommenen Pässen, eine Interception. Brady Lichtenberg, der Backup, kam da noch ein Stück weit rein, hat dann noch ein bisschen Spielzeit gesehen, 5 von 9, 48 Yards. Insgesamt eine Begegnung, die nie wirklich knapp war. Über das komplette Spiel hingerechnet, auch wenn es mit gerade mal 7 zu 10 in die Halbzeit ging, aber da in der zweiten Halbzeit ja, trumpft dann Oklahoma State regelrecht auf und läuft einen Touchdown, ist am Ende auf 45 Punkte stellen. Sie sind damit zum 18. Mal in Folge Bowl-eligible, mit eben jetzt 6 Siegen in dieser Saison. Wir haben vor der Saison die Vermutung aufgestellt, dass sie das erste Mal nicht in den Bowl kommen. Und eher das Gegenteil davon ist der Fall jetzt. Deshalb krass, ich ziehe meinen Hut vor Gandhi. Hätte ich so unbedingt gerechnet. Ich glaube, du auch nicht.
Nee, absolut nicht. Und die sind jetzt ja, es kamen ja die College Football Playoff Rankings raus zum ersten Mal. Und da sind jetzt auch gerankt, ich glaube, auf 21. Als drittes Team hinter Texas und OU. Also
22.
Nur 22. Also nur Props für Mike Gundy und Oklahoma State. Ich weiß nicht, ob du ihn schon angesprochen hast. Ich glaube nicht. Freshman Cameron Epps, der Defensive Back, jetzt mit seiner dritten Interception in der Saison. Mhm. Also Wahnsinn, was der abliefert, neben Kendall Daniels hinten. Also auch die Secondary von Oklahoma State, wo wir erwartet haben, dass die nicht so gut ist, performt halt echt super gut einfach. Und ja, das ist Wahnsinn, also gar keine Worte dafür, ehrlicherweise.
Ja, definitiv. Völlig korrekt. Ja. Gut, wenn du nichts mehr anzufügen hast, würde ich sagen, gehen wir weiter zu deiner letzten Begegnung. Iowa State bei Baylor.
Ja, genau. Und wenn wir schon von Überraschungen haben oder von Teams, die wir falsch eingeschätzt haben, ich denke, Iowa State ist auch so ein Kandidat, den wir leicht anders eingeschätzt haben, gerade mit dem, ja, was da in der Saison vorgefallen ist oder Anfang der Saison, mit diesem Wettskandal. Ja, aber Iowa State bleibt ein starkes Team in der Big 12. Steht 4-1 in der Conference mit dem Sieg jetzt gegen Baylor. 30-18 haben sie gewonnen. Somit haben wir jetzt 5 Teams in der Big 12, die bei 4-1 stehen. Oklahoma, Texas, Kansas State, Oklahoma State und Iowa State. Also wilder kann die Liga ja nicht mehr werden. Bis jetzt. Also ich nehme es lieber nicht in den Mund. Wer weiß, was nächstes Wochenende passiert. Und was man auch einfach sagen muss, die Steigerung der Offense von Iowa State ist unfassbar. Also in den ersten beiden Spielen gegen Iowa und gegen University of Ohio hatten die ja 13 und 7 Punkte, da haben wir auch schon über die gelacht und Witze über Rocco Becht, was für ein toller Hechter ist und so weiter. Aber er ist es halt einfach wirklich. Also jetzt in den Conference-Spielen zwischen 27 und 34 Punkten aufgelegt. Rocco Becht in dem Spiel okay gewesen, also 238 Yards, Touchdown und Interception, aber führt halt Iowa State zu einem souveränen Sieg über Baylor. Was natürlich auch am Run-Game lag, also Eli Sanders mit einem Wahnsinnsspiel, 90 Yards, Catavius Norton, 2 Touchdowns und 58 Yards und auch Freshman Abu Sema, einer meiner jetzt schon Lieblings-Runningbacks in der Big 12, also für die Zukunft auf jeden Fall, macht richtig Spaß, hat auf sich aufmerksam gemacht mit einem 19-Yard-Run, also das Run-Game, da sind sie echt, ja, sind sie gut und können es eben auch auf 3 Runningbacks verteilen, was auch ziemlich wichtig ist. Passing Game hat man die Targets wieder sehr gut verteilt. Jalen Noel, der Inside Receiver mit 76 Yards bei 8 Catches. Dann Jaden Higgins, der Transfer X Receiver, auch mit über 70 Yards. Und auch Freshman Tight End Benjamin Bramer, auch nach knapp 70 Yards und 3 Receptions. Also, ja, das machen sie nicht schlecht. Defensiv auch wieder gut aufgelegt. 8 Tackles for Loss ist in Ordnung. Und wieder mal eine Interception von Safety Malik Verdonk. Man führt jetzt die Interception, ja, Tabelle, sage ich mal, an im FBS-Bereich. Haben wir in den letzten Wochen auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass man da in der Secondary echt sehr gut aufgestellt ist. Also auch mit TJ Tampa zum Beispiel, einen meiner Lieblingscorner überhaupt im College Football, der auch wieder eine okay Partie hat, den man jetzt auch viel auf Blitzes schickt und so weiter. Also ja, Iowa State überrascht mich immer weiter und finde echt cool, was da sich so ein bisschen zusammenbraut irgendwo in Ames. Ja, Baylor dagegen steht es 3-5, 2-3 in der Conference, für mich weiterhin eines der schlechteren Teams in der Big 12. Blake Shapen war in Ordnung, 24 Pässe von 41 Versuchen angebracht, 69, ja, Touchdown-Pässe auf Monterey Baldwin, der mir ganz gut gefällt bei Baylor, also er hat wieder über 100 Yards Receiving im Game, 117 insgesamt. Ich glaube, ohne ihn wäre die Offense auch deutlich schlechter, also ohne Baldwin, macht schon sehr viel aus. Gerade auch, weil das Run-Game wieder mal nicht existent war. 2,7 Yards, ja, pro Carry ist halt echt nicht gut. Klar, Dawson Pendergrass hatte 2 Rushing-Touchdowns, aber ansonsten war das halt wirklich gar nichts. Dieser Touchdown-Pass auf Baldwin, wo ich eben erwähnt habe, hat dann Baylor so ein bisschen aufgeweckt zwischenzeitlich, aber offensiv war das halt echt zu wenig. Man hat dann probiert, mit Back-to-Back-Two-Point-Conversions das Spiel zu verkürzen, aber die waren beide halt nicht erfolgreich. Somit wurde es dann nie ein One-Possession-Game. Baylor hatte zwar zwischenzeitlich mal so ein bisschen Hoffnung, als David Bobby die Interception gefangen hat und daraus folgend eben diese, ja, man ein bisschen auf 6-17 verkürzen konnte, aber kurz drauf gab es halt dann einen Touch-and-Run von Norton und das Spiel war wieder, ja, eigentlich ziemlich auf der Seite von Iowa State. Insgesamt war es glücklich, dass Iowa State das Spiel nicht früher zugemacht hat, weil Rockerbecht einfach 2 echt offene Receiver verfehlt hat. Das wären beides Touchdowns gewesen und dann wäre das Spiel viel früher ausgegangen und ja, wäre auch viel höher ausgefallen. Am Ende vom Tag, ich denke, man konnte es erwarten, dass Iowa State Baylor da so ein bisschen dominiert aufgrund der Form der letzten Wochen. Und ich kann auch nur Props an Iowa State geben. Die haben sich echt super weiterentwickelt, gerade offensiv. Eine richtige Leistungssteigerung. Und ja, hast du noch irgendwas anzumerken im Spiel, Lukas? Oder?
Naja, zu unserem lieben Freund Rocco Becht. Wir hatten in den letzten Jahren immer Brocktober. Ja, anscheinend bleibt es so, dass wir jetzt halt nicht mehr Brocktober, sondern noch Rocktober haben. Beziehungsweise hatten, deshalb müssen wir mal schauen, wie sich der November entwickelt, aber ich meine, Brock Purdy reißt inzwischen die NFL ab als natürlich unangefochtener Top-5-Quarterback und Rocco Becht ist auf dem besten Weg dahin.
Absolut, kann ich nur zustimmen, ja.
Yes, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer letzten Begegnung, die wir von letzter Woche reviewen müssen und erfreut ein bisschen mein Herz. Oklahoma war zu Gast bei Kansas und verliert am Ende 33-38. Ich habe es Peter schon geschrieben, es passiert den Besten, gegen Kansas zu verlieren. Es ist schön, dass alle Texas verlor gegen Kansas. Sprüche der letzten Jahre damit Geschichte sind und wir diese Zahl hinter uns lassen können, weil natürlich auch niemand will, dass wir jetzt die nächsten 20 Jahre darüber reden, dass Oklahoma im letzten Jahr in der Big 12 gegen Kansas verloren hat.
Das mit dem Backup-Quarterback von Kansas.
Das mit dem Backup-Quarterback von Kansas, über den ja als Texas gegen Kansas haushoch gewonnen hat, ja noch Witze gemacht worden, dass das ein Backup ist und Texas ja nur deshalb gewonnen hat, ja, weil der Backup-Quarterback auch Defense spielt. Die Partie war, wie soll ich sagen, ein Wechselbad der Gefühle. Es ist zu melodramatisch, es so zu formulieren, aber Kansas kommt eben früh zum 14. Oder zu Beginn des zweiten Quarters führt Kansas eben 14-0. Am Ende geht die Begegnung 21-17 für Oklahoma in die Halbzeit. Und gerade das vierte Quarter ging es viel hin und her. Oklahoma geht ins vierte Quarter mit einer 27-26 Führung. Dann kann mit 12 Minuten noch auf der Uhr eben Kansas den Touchdown zur Führung machen. Oklahoma antwortet und es geht wieder zurück. Jetzt muss ich mein Play-by-Play irgendwann mal aufmachen. Jetzt eben auch. Und das Gravierende war eigentlich, dass Kansas führt, dann verschießt Kansas ein Field Goal. Im nächsten Drive nach einem Free and Out von Oklahoma wirft Jason Bean, der Backup, die Interception. Oklahoma schafft es, das Spielfeld runter zu marschieren mit 1:23 auf der Uhr, führt dann 33-32. Kansas bekommt den Ball, wirft die Interception. Es sind noch, noch 2:23 auf der Uhr. Es zwingt wieder das schnelle Free and Out, marschiert den Platz runter 80 Yards in unter 1 Minute, schafft den Touchdown, die Two-Point-Conversion failed, führt 38-33 und schafft dann eben Oklahoma rechtzeitig zu stoppen und eben nicht mehr an der 23-Yard-Linie zu stoppen und eben nicht mehr die Endzone zu lassen. Kansas setzt sich durch, das Spielfeld wird gestürmt und die Big 12 ist plötzlich offen wie nie zuvor. Wir haben aktuell, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ein 5-Way-Tie an der Spitze dieser Liga und wir hatten vor der Saison diese Begegnung ein bisschen für Oklahoma als eine der großen Knackstellen in dieser Saison gesehen, neben Red River, und genau das wurde sie auch. Red River mit dem glücklichen Ausgang für Oklahoma, an dieser Stelle dann mit dem glücklichen Ausgang für Kansas. Harte Partie, und wir kriegen gleich auch noch eine kleine Einschätzung von unserem lieben Freund Peter, weshalb ich gar nicht so groß viel weiter noch was zur Partie ergänzen möchte. Devin Neal, das Kansas Homegrown, der aus Lawrence kommt, der am Ende absoluter Game-Winner in diesem Spiel wird, mit 25 Carries für 112 Yards und einem Touchdown. Oklahoma und ihre Running-Back-Situation muss mir irgendwann mal einer erklären, warum dann immer jemand anders spielt. Ich glaube, Barnes war der eigentliche Starter, Walker dann in dieser Begegnung top, Zetschuk, den sie letzte Woche zum Starter machen wollten, in dieser Begegnung wieder schlecht. Es ist verwirrend, und den Gabriel, schlechtes Wetter, kleine Hände, schlechte Pässe. Oklahoma-Fans selber sehen, glaube ich, Levy gerade noch im Ding, dass zu viel zu Vanilla gecallt worden ist, zu zurückhaltend, zu wenig aggressiv. Aber da ist, glaube ich, Peter die bessere Person, um das passend für euch einzuschätzen. Phil, hast du an der Stelle noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Also wie du gesagt hast, wir haben es vor der Saison schon mal gesagt, dass Kansas für Oklahoma so ein bisschen, ja, ein schwieriges Spiel sein konnte, aber ich finde, es hat sich seit dem Retriever so ein bisschen angedeutet. Klar hat Oklahoma dann diesen Win jetzt gehabt gegen Texas, aber dann jetzt gegen UCF letzte Woche sah das halt auch alles andere als gut aus. Da hätte man auch schon verlieren können, und ja, am Samstag, den Gabriel sah überhaupt nicht gut aus. Klar mit dem Pick 6 zu Beginn, also ging schon gar nicht gut los, und Defense von Oklahoma fand ich jetzt auch nicht sonderlich gut, wie sie teilweise schon gespielt hat die Saison. Ich bin gespannt, ja, wie sich das auswirkt auf das gesamte Team jetzt, die Niederlage in den kommenden Wochen. Vielleicht verliert man auch noch gegen West Virginia, so ein kleiner Traum noch. Aber ja, tut auf jeden Fall der Big 12 gut, dass Kansas dieses Spiel gewonnen hat. Weil es haben ja wirklich eine spannende Situation, wie du es schon angesprochen hast, mit diesem 5-Way-Tie vorne. Und ja, ich glaube, wir können eigentlich mal rüber zu Peter schalten, beziehungsweise hören, was er dazu zu sagen hatte als Oklahoma-Fan, der da doch ein bisschen näher dran ist als wir. Aber ja.
Gut, dann ab zu Peter.
Ja, Philipp, Lukas, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin heute nicht live dabei, aber ich darf meinen Senf trotzdem dazugeben. Zu dieser wundervollen Niederlage der Oklahoma Sooners gegen die Kansas Jayhawks. Am Ende stand es 33-38. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein unfassbar krasses Spiel. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was den Kansas-Fans lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Es ist der erste Sieg der Jayhawks zu Hause gegen Oklahoma seit 1997, meine ich. Und es war ein hart erkämpfter Sieg. Es war alles dabei gewesen. Schlimmes Wetter, dann Unterbrechung, ein Auf und Ab, mal führte die eine Mannschaft, dann kam die andere Mannschaft wieder dazu, aber am Ende setzten sich die Jayhawks durch. Und ja, wenn man so auf den Spielverlauf guckt, muss man sagen, ist es am Ende nicht mal ein glücklicher Sieg, sondern eher wirklich ein deutlich verdienter Sieg für die Kansas Jayhawks. Aber fangen wir von vorne an. Das Spiel begann für die Oklahoma Sooners erstmal vergleichsweise gut. Man konnte das sehr kreative Playcalling von Kansas im ersten Drive stoppen. Die spielten direkt in der Sooners, im Sooners-Bereich den vierten Down aus. Das wurde dann gestoppt. Und Oklahoma bekam den Ball. Und was macht denn Gabriel? Macht einen Fehler, wirft eine Interception. Und die führten die Jayhawks direkt zum Touchdown. Oklahoma kam da nicht wirklich ins Spiel. Der nächste Drive war direkt wieder ein Drive, der gestoppt wurde nach Downs. Und Kansas konnte erneut scoren. Und das ist halt insofern krass. Jason Bean hat wieder gespielt für die Jayhawks. Er ist vielleicht einer der besten Backup-Quarterbacks im College-Football. Ja, und das Laufspiel der Jayhawks, das hat wirklich gezeigt, dass die Sooners doch einige Lücken aufgezeigt bekommen haben. Das Tackling war nicht besonders gut. Und ja, dann stand es auf einmal 14-0. Sooners konnten dann wieder rankommen, zwangen die Kansas Jayhawks zum Punt. Ja, und dann war man quasi drauf und dran, Ausgleich zu erzielen. Aber der Drive wurde unterbrochen wegen schlechten Wetters. Es gab Blitze in der Gegend und es gab eine Pause über eine Stunde. Dann standen die Teams wieder auf dem Feld. Die Sooners konnten ausgleichen und dann gab es quasi ein Hin und Her. Zur Pause führten die Sooners 21-17. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass da tatsächlich so ein gewisser Momentum-Shift kam. Aber was man halt anmerken muss, das Play-Calling des Sooners war wirklich miserabel. Ja, es war beeinflusst vom Wetter. Es hat ja geregnet, der Ball war ziemlich glitschig gewesen. Dennoch, das Laufspiel, was man gezeigt hat, das war wirklich unter aller Kanone. Ganz viele Plays, die sehr vorausschaubar waren. Anders als auf Seiten der Jayhawks. Die konnten halt durch kreative Konzepte die Sooners Defense immer wieder aus der Reserve locken. Zwischendurch haben sie halt doch mal Pässe über die Mitte eingebaut, wo die Sooners immer relativ anfällig für waren. Ja, und letztlich war es dann doch wieder ein Fumble, der dafür gesorgt hat, dass Kansas Momentum bekommen hat. Und stand es auf einmal 26-21. Ja, es blieb dabei bis kurz vor Schluss und dann gab es nochmal eine überraschende Interception von Jason Bean. Die Sooners konnten auf 33-32 erhöhen. Ja, es gab doch einige Two-Point-Conversion-Versuche, die sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite nicht funktioniert hatten. Und am Ende war es dann doch so, dass Kansas im letzten Drive noch das 38-33 erzielt hat, Devin Neal mit dem entscheidenden Touchdown. Kurz vor Schluss. Was nimmt man mit? Also ich glaube, wenn man so auf die letzte Woche, also das Spiel gegen UCF, und auf diese Woche schaut, kann man klar sagen, dass die Oklahoma Sooners kein Playoff-Contender sind. Also das auf gar keinen Fall. Ich glaube, was man aber auch sagen muss, ist, auch ein paar Verletzungen haben dazu beigetragen, dass das Spiel vor allem in der Defense dann im Endeffekt nicht gewinnen worden konnte. Danny Stutsman ist ausgefallen zum letzten Quarter. Das war tatsächlich bitter. Da muss man halt schauen, wie es jetzt am Wochenende aussieht in Bedlam, ob er wieder zurückkommt. Aber ja, alles in allem, glaube ich, ist da sehr, sehr viel Steigerungspotenzial noch da. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, dass man im letzten Drive, im letzten Drive der ersten Halbzeit war noch etwa eine Minute zu spielen, dass man da diesen Drive nicht vernünftig ausspielt und quasi in die Halbzeit geht, um quasi nochmal irgendwie Scoreboard ein bisschen zu erhöhen. Ja, das war Angsthasen-Football, das muss man mal ganz klar sagen. Und Jeff Lebby ist wirklich nicht einen guten Tag gehabt. Ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen bessert. Denn jetzt wartet natürlich Oklahoma State und die werden heiß sein. Das wird das letzte Bedlam für wahrscheinlich ganz, ganz viele Jahre sein. Ollie Gordon, Running Back von Oklahoma State, ist definitiv in Topform. Und ich kann mir vorstellen, dass Mike Gundy da ganz viel aus dem Spiel mitgenommen hat, wie man diese Sooners Defense im Laufspiel auseinandernehmen kann oder zumindest aus der Reserve locken kann. Ja, was kann man jetzt irgendwie für die nächsten Spiele noch sagen? Also ich denke, die Sooners müssen sich nicht beschweren, wenn es gegen Oklahoma State eine Niederlage gibt. Das kann man, glaube ich, soweit festhalten. Und letztlich, was halt, glaube ich, nochmal interessanter ist für diese Saison, abseits von irgendwelchen Bowls, die man noch erreichen kann oder irgendwie der Championship, ich glaube, wichtig ist, dass man halt einen gewissen Progress erreicht. Das hat man stellenweise gesehen, aber es ist natürlich ziemlich ernüchternd, wenn man jetzt die letzten zwei Spiele sieht, dass es sowohl auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Balls dann doch wieder gewisse Rückschritte gibt, aber Wachstum im College Football ist ja nicht linear, wie ein berühmter Podcaster mal gesagt hat. Insofern, glaube ich, muss man damit halt einfach leben und schauen, dass es im nächsten Spiel besser ist. Ja, ich hoffe, dass es mit den Verletzungen nicht allzu schlimm ist. Was natürlich bitter ist, was jetzt wirklich auffällt, ist, dass Andrew Anthony fehlt, der Wide Receiver von Michigan, der als Transfer gekommen ist, der sich im Spiel gegen Texas eine Season-Ending-Injury zugezogen hat. Der fehlt auf jeden Fall, weil es natürlich eine wichtige Option im Passing-Game ist. Ja, und Dylan Gabriel, ich glaube, er kann mehr, wenn man ihn lässt. Es war halt, glaube ich, nicht sein bester Tag. Es war auch nicht das beste Wetter, um wirklich ein Passfeuerwerk aufzuziehen. Aber ich glaube, Jeff Lebby hätte ihn doch ein bisschen mehr von der Leine lassen müssen, als es am Ende der Fall war. Aber so ist es halt, wie es ist. Und ja, Lukas kann sich nun auf meine Kosten ein bisschen amüsieren. Wobei ich da auch noch mal festhalten muss, muss erstmal zweimal gegen Kansas verlieren und dann auch noch gegen ein wirkliches Kansas, was extrem unterlegen war. Das war ja diesmal wirklich nicht der Fall. Also die Line lag, glaube ich, am Ende bei 8,5 oder 8 Punkten zugunsten der Sooners. Aber dennoch, ja, ein Sieg für die Geschichtsbücher der Jayhawks. Die werden sich freuen. Die müssen Oklahoma jetzt erstmal nicht mehr sehen. Insofern vielen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zu dem Spiel erzählen, was für euch von Interesse war. Macht's gut. Ciao. Boomer Sooner.
Danke, Peter, für deine kurze Einschätzung zum der Begegnung Kansas gegen Oklahoma und zum Battle in dieser Woche. Und genau an der Stelle wollen Phil und ich jetzt auch weitermachen und unseren Senf oder unsere Ideen zur kommenden Woche mit dazugeben, was wir denken, wie die Partie sich entwickeln wird, wer die besseren Chancen hat. Und deshalb, Phil, ich nehme es dir von mal weg, die Begegnung, und wahrscheinlich das letzte Mal Battle für eine gewisse absehbare Zeit. Die Nummer 9 Oklahoma Sooners sind zu Gast bei der Nummer 22 Oklahoma State im Boone Pickens Stadium in Stillwater, Oklahoma. Oklahoma ist gerade ein 6-Punkte-Favorit. Das Over-Under liegt bei 61. Wie denkst du, wird sich diese Partie entwickeln?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich hier mit dem Upset gehen würde und dass Oklahoma State hier das Spiel gewinnen kann oder vielleicht auch wird. Also 6-Punkte-Favorit Oklahoma, ja. Ist quasi ein Touchdown. Finde ich eine faire Line so insgesamt. Over-Under bei 61 Punkten. Ich bin halt gespannt, wie Oklahoma aus dieser Niederlage gegen Kansas zurückkommt. Ich erwarte nicht sonderlich gut. Und Oklahoma State hat mir echt gut gefallen die letzten Wochen. Und Oklahoma hat gestruggelt, den Run zu stoppen gegen Kansas. Und du hast es eben schon gesagt, Ollie Gordon, vielleicht der beste oder einer der besten Running Backs aktuell im College Football oder Spieler allgemein. Wenn der über Oklahoma läuft, wieso nicht das Upset? Also ich gehe da echt mit Oklahoma State.
Ja, fair. Definitiv. Fair. Ich gehe eher mit Oklahoma, einfach weil ich glaube, dass es wäre Gundy zu wünschen, aber Gundy tut sich tendenziell im Battle mehr schlecht. Ich glaube, er hat es in seiner kompletten Karriere zwei oder drei Mal nur gewonnen. Und dementsprechend gehe ich dann hier wirklich mit Oklahoma, die Favoriten an der Stelle sind. Falls auch jemand spontan vorbei will, die Tickets fangen bei $303 an, also günstige Preise. Vor allem, wenn man vergleicht mit der Begegnung, mit der wir am der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Liga ansonsten starten, nämlich TCU ist zu Gast bei Texas Tech und die Tickets in Lubbock gibt es gerade für unglaubliche $4. Das spricht definitiv für Qualität im Stadion. Das Jones AT&T Stadium in Lubbock. Texas Tech gerade als Heimteam ein 3-Punkte-Favorit. Over-Under bei 60 Punkten. Phil, ich fange gleich an dieser Stelle mal an. Und ich bin da ehrlich, also 3 Punkte fürs Heimteam heißt schon mal, es ist eigentlich ein Toss-Up. Neutral Side wär's ein Toss-Up. Und da bin ich ehrlicherweise auch, aber ich sehe dann doch, dass TCU aus meiner Sicht noch die bisschen besser funktionierende Offense hat. Gerade seitdem sie einen neuen Starter auf Quarterback haben, gefallen sie mir wirklich ein Stück weit besser. Sie kommen jetzt aus der Bye Week raus und dementsprechend gehe ich mit TCU. Allerdings gehe ich auch mit dem Under. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine besonders punktuelle Partie wird. Wie siehst du das?
Ja, ich stelle mir eigentlich irgendwie 2 Fragen. Die erste Frage, ob die Tortillas im Stadion billiger sind als das Ticket oder teurer?
Die sind wahrscheinlich teurer. Die sind teurer.
Und meine zweite Frage ist, wie kommen die beiden Teams aus der Bye Week raus? Beide ja in den letzten 5 Spielen nicht gerade sonderlich gut performt. Gerade Texas Tech gegen Kansas State, okay, kann man verlieren vor 2 Wochen, aber gegen BYU sah man halt echt nicht gut aus. 27-14 hat man da verloren. Kansas State hat TCU ja letzte Woche gespielt und da gab es eine richtige Packung. 41-3 hat TCU da verloren. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich tue mich echt schwer in dem Spiel. Also ich fand TCU die Saison echt nicht gut. Also abgesehen von diesem Sieg gegen BYU, wo sie echt gut performt haben. Aber ansonsten gegen West Virginia waren die schlecht. Gegen Iowa State waren sie nicht wirklich gut. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen Hoffnung, dass Texas Tech wieder zurückkommt, nachdem sie da gegen West Virginia verloren haben. Haben sie Houston relativ deutlich geschlagen und auch Baylor. Aber seitdem ist irgendwie so ein bisschen Regression eingetreten. Ja, da das Spiel in Lubbock stattfindet, ja, mit einem Field Goal gehe ich mit Texas Tech, aber ich erwarte halt auch echt nicht so viele Punkte. Würde da, glaube ich, auch mit dem Under gehen.
Fair. Weiter geht's. Und da muss ich an der Stelle ein bisschen mich aufregen. Um 17 Uhr bedenkt die Woche, wir haben die Zeitverschiebung. Das heißt, deshalb waren die Partien ja dieses Wochenende in der NFL eine Stunde früher. Sie sind diese Woche im College eine Stunde früher, bevor das sich dann am Sonntag wieder alles ausgleicht, weil die USA macht ihren Zeitumstellung 1 Woche nach Europa. Dann trifft in der eine Partie mit den beiden hochgeranktesten Teams, nämlich Texas gegen Kansas State, trifft auf Fox im Noon Kickoff, wie heißt dieses Programm?
Big Noon, oder?
Big Noon Kickoff, genau. Aufeinander, wo ich mir so denke, so wie kannst du die Partie, die sehr wahrscheinlich sehr stellungsweisend ist, ja, wir haben insgesamt 3 Begegnungen von den Top 5 Teams in der Liga, aber ich verstehe nicht, warum man das Team da hinlegt. Das ist aus meiner Sicht schon so ein bisschen fickt euch Texas, fickt euch Oklahoma, man will Texas hier definitiv nicht das Night Game geben eben, sondern dann legt man da lieber tut mir leid, gegen deine West Virginia, aber West Virginia, BYU im besten Sendespot. Ich finde, das wäre die Begegnung, wo sich die Big 12 mit Texas Kansas State besser hätte repräsentieren können. Aber naja. Texas ist ein 4-Punkte-Favorit. Das Over-Under liegt bei 50. Und das ist ein bisschen das, was auch diese Partie ausmachen würde. Ich finde, das Over-Under bei 50 ist relativ fair gewählt, weil es Treffen, in der die jeweiligen Stärken der Teams aufeinander. Texas ist eine absolute Maschine, was das Interior Rushing Game angeht. Hat da aus meiner Sicht gute Chancen, um wirklich da Kansas State über die Mitte zu stoppen. Auf den Edges sind sie nicht so ganz stark besetzt, gerade durch Verletzungen ein bisschen gebeutelt. Da bin ich gespannt, wie sie sich das umlegen können. Texas hat auf der anderen Seite in der Offensive, ja, unter Führung von Ewers hauptsächlich und eben nicht durch Malik Murphy, dass die effizienteste Offense oder eine Top 5 effiziente Offense im College Football, während die Wildcats an genau dieser Stelle ihre Stärke haben. Sie sind nämlich eine Top 5 Defensive, was die Explosivität und die, wie heißt es, angeht. Die Rate angeht, dass sie die Offense stoppen kann. Absolute Best und Best, die auch da aufeinander treffen. Texas muss aus meiner Sicht diese Begegnung über das Running Game gewinnen. Malik Murphy ist in seinem zweiten Start in seiner Karriere. Das heißt, du kannst, musst ihm da gute Situationen geben. Und das Rushing Game, gerade angeführt von Jonathan Brooks, muss da aus meiner Sicht einfach funktionieren. Diese O-Line muss aus meiner Sicht, wenn du die größte O-Line in der Liga hast, die beste O-Line in der Liga wahrscheinlich auch, dann musst du da auch endlich mal so, ich sag mal, die Leute wirklich auch bewegen und deine Größe mal austesten und wirklich mal die Big Humans draufspielen. Texas hat gerade, was noch die zusätzlichen Offensive Line Männer angeht, tolle Packages. Man hat ja Malik Agbo, einen Offensive Guard, den man die ganze Saison schon als sechsten Offensive Liner mit aufstellt, bringt noch einen siebten mit drauf und dann mal wirklich Bully Ball und wirklich durch die Mitte hinter Brooks, hinter den anderen Running Backs einfach mal Yards machen, die Zeit von der Uhr nehmen lassen und gleichzeitig Avery Johnson nicht wirklich zum Rushen kommen lassen, verunsichern. Und Fun Fact, und das ist eben, was ich vorhin schon mal kurz was angesprochen hätte, Will Howard, der eigentliche Starter ja bei Kansas State, wirft unter Druck weniger Interceptions als ohne Druck. Wenn der Backisch nicht gepressured wird, wenn er nicht rausrollen muss, hat er die Saison bei 130 Passversuchen 5 Touchdowns und 6 Interceptions geworfen. Bei seinen 80, wo er unter Pressure gekommen ist, hat er 5 Touchdowns und 1 Interception geworfen. Das heißt, ihn vielleicht nicht unbedingt mit Druck zu kommen, sondern eher das Defensive Backfield eng zu machen, ihm kleine Felder nur zu geben, in die er werfen kann, kann hier auch eine Lösung sein, das Spiel am Ende zu gewinnen. Phil, wie schätzt du die Begegnung ein? Jetzt habe ich viel geredet und habe noch gar nicht meinen Tipp gesagt, bevor ich jetzt dir das Wort endgültig gebe. Ich gehe mit Texas gewinnt. 3 Punkte wäre mir lieber, weil ich glaube, es wird eine Field-Goal-Entscheidung. Und das Over-Under von 50 gehe ich fürs Over, weil ich glaube, das wird irgend sowas 27, 26 und dann kommst du da genau drüber, über die 49,5. Aber jetzt hast du das Wort.
Ja, danke. Ich glaube, mit Quinn Ewers wäre die Line auch ganz anders, muss man einfach so sagen. Ich bin gespannt, wie Murphy jetzt als Backup weiterhin performt. Jetzt auch gegen eine richtig gute Defense, also Kansas State, haben wir vorher angesprochen in der Folge, eine super Defense jetzt in der Woche gehabt oder allgemein eine sehr gute Defense. Gerade auch die Secondary spielt sehr gut. Ja, Texas Defense ist auch super gut, wahrscheinlich ja die beste in der Big 12. Von daher prallen da zwei der besten Defenses aufeinander. Womit man rechnen könnte, dass es eigentlich wenig Punkte gibt. Du hast es angesprochen, das Over-Under bei 50 oder 49,5, was es ist. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Under gehen würde. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Over in dem Spiel, weil die beiden Offenses halt auch echt Playmaker haben, die ja einfach für viele Punkte gut sind. Also ich bin auch gespannt, wie du gesagt hast, wie man Will Howard behandeln wird, ob man den jetzt viel unter Druck setzen wird, was ich jetzt Texas auch nicht empfehlen würde unbedingt. Also ist mir auch aufgefallen im letzten Spiel, wenn er rausrollt, ist Will Howard einer der besten Quarterbacks in der Big 12. Also hast du ja auch schon mit den Statistiken belegt vorher. Also Wahnsinn. Aber ich glaube, Sarkisian hat es auf dem Schirm und wird dafür einen guten Gameplan haben, wie man den limitieren kann. Das haben andere Teams auch schon in der Saison geschafft. Für mich ist das Spiel, ja, das vorweggenommene Big 12 Championship Game, habe ich vor der Saison schon gesagt, stehe auch weiterhin dazu. Natürlich, wenn das Texas gewinnen sollte, dann ist Kansas State vermutlich raus aus dieser Contention. Im Field Goal wäre ich mir auch lieber, weil ich glaube auch, dass es echt nur durch ein Field Goal entschieden wird. Ich vertraue Texas absolut mehr, aktuell mehr als Kansas State, auch wenn ich das Spiel letzte Woche von Kansas State super gut fand. Aber ich gehe mit Texas, dass die mit einem Field Goal gewinnen werden. Ich denke, es hängt viel von Malik Murphy ab, wie er performt. Und auch wie die Defensive Line von Texas ja die sehr gute O-Line von Kansas State ja unter Kontrolle halten kann. Du hast es angesprochen, Texas hat eine sehr gute Offensive Line, aber die von Kansas State ist auch echt super gut. Also Cooper Beebe, Left Guard von Kansas State, einer der besten Interior Alignment im gesamten FBS. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Play letzte Woche, als DJ Giddens zum Touchdown reinläuft und den Spieler von Houston da komplett zerstört. Also war Wahnsinn. Ja, wird auf jeden Fall auch interessant in den Trenches, aber ich vertraue einfach Sarkisian und Texas ein bisschen mehr, deshalb gehe ich mit einem Field Goal Win für Texas und es fallen mehr als 50 Punkte.
Gut, fair. Genau, das nächste Zeitfenster, dann ist es normale 21.30 Uhr, also diese Woche 8.30 Uhr Fenster. Zum einen das schon angesprochene Bethlehem, zum anderen um dieselbe Zeit findet Houston bei Baylor statt. Baylor ist ein 4-Punkte-Favorit, das Over-Under liegt bei 57,5. Ich weiß nicht, wie oft das Over-Under kommt, weil aus meiner Sicht ist das eher ein Over-Under von 40 maximal. Deshalb gehe ich da auf jeden Fall mit dem Under. Und dann sehe ich Baylor gerade mit der Nullnummer, die Houston letzte Woche aufgelegt hat, dann doch auch wirklich in der Favoritenrolle. Und bin gespannt, wie Baylor die Saison zu Ende spielt. Kommen ja jetzt aus der Bye Week raus. Bin ich gespannt, was sie da vielleicht auch umstellen konnten im offensiven System. Ich glaube, Aranda wird am Ende der Saison die Tom Herman-Behandlung bekommen und wird alle seine Assistenten feuern dürfen und ein neues Team aufstellen dürfen, um dann zu gucken, wird es besser oder nicht. Und wenn es nicht besser wird, dann wird er am Ende der nächsten Saison gehen werden. Aber wie siehst du das, Phil?
Ja, vielleicht noch ganz kurze Korrektur. Baylor hatte keine Bye Week, die haben ja gegen Iowa State gespielt.
Ah, sorry.
Waren da also echt nicht gut, aber ich erwarte halt schon, dass sie besser sind als Houston, weil Houston war echt abartig schlecht. Also ich gehe eigentlich mit dir mit, dieses Over and Under, weil nicht, kann ich mir nicht vorstellen, gerade die Offenses, also Houston hat ja gar nichts auf die Reihe bekommen und Baylor sah jetzt auch nicht gerade wie ein Offensivspektakel aus. Ja, ich erwarte schon, dass Baylor irgendwo vielleicht mit einem Touchdown gewinnt, aber ich erwarte nicht so viele Punkte, um ehrlich zu sein. Also ich bin da eigentlich komplett bei dir, Lukas.
Fair. Weil es jetzt gerade passt, weil wir gerade bei Baylor sind, was ich gerade gelesen habe und was auch inzwischen bestätigt worden ist, Baylor hat nächstes Jahr eine Begegnung gescheduled gegen Utah. Die wird auch weiterhin stattfinden als Non-Conference-Game. Das heißt, Baylor und Utah spielen nächstes Jahr 10 Begegnungen, aber ihre Begegnung gegeneinander zählt nicht zum Conference-Schedule. Also auch wieder so ein Punkt, wo ich mir frage, warum, liebe Big 12, warum hättet ihr das nicht anders schedulen können? Aber egal. Gut. Ja. Weiter geht's ebenfalls um 20.30 Uhr auf FS1. Und zwar wird es, ja, ich sage jetzt, eins der beiden Teams hat auf jeden Fall dann seinen ersten Big 12-Sieg. Wenn nicht seltsame Dinge passieren. UCF spielt bei Cincinnati, beide ja bei 0 und 5 innerhalb der Big 12. UCF 3-5, sind sie 2-6. UCF der Favorit mit 3,5, also mehr als ein Field Goal Favorit. Und das Over-Under liegt bei 59,5. Over-Under kann ich sogar mitgehen, weil ich glaube, dass beide Defenses einfach so ja durchschnittlich sind, dass die beide gut auflegen können, die Offensive. Aber und ich sehe auch UCF als Favorit, weshalb ich da auch einfach mitgehe bei beiden Dingen, also beim Over und bei UCF mit dem minus 3,5. Aber das kann eine Begegnung sein, die man eher ungern nochmal anschaut, weil es einfach kein guter Football ist. Meine Einschätzung zu Phil. Bei dir?
Ja, gehe ich auch mit. Also beide 5 Spiele in Folge verloren. Die schlechtesten Big 12 Teams. Also ich erwarte jetzt auch kein Feuerwerk. Klar, können schon viele Punkte fallen. Cincinnati's Defense finde ich ein bisschen besser als die von UCF. Wobei ich die Offense von UCF wieder ein bisschen besser finde als die von Cincinnati. Also, ja, wird sie nicht viel schenken. Im Endeffekt gehe ich jetzt mit UCF. Ich habe das Vergnügen gehabt, letzte Woche UCF-Football zu gucken. Die sind schon immer gut für ein explosives Play. Und Cincinnati ist einfach, ja, einfach kein gutes Team. Genauso wenig wie UCF. Und ich weiß, wer von uns das Spiel nächste Woche genauer anschauen wird, müssen wir mal noch auslosen. Aber ja, ich bin da komplett bei dir, Lukas.
Gut. Weiter geht's dann um Mitternacht. Die Begegnung zwischen Kansas, der Nummer 21 im Land, gegen Iowa State, die aktuell unranked sind. Iowa State ist ein 2,5-Punkte-Favorit und das Over-Under liegt bei 54. Phil, fang du vielleicht mal an.
Ja, finde ich ein underratedes Spiel dieses Wochenende. Klar, wenn Oklahoma gegen Oklahoma State spielt und Texas gegen Kansas State, dann übersieht man das Spiel vielleicht ein bisschen, aber das ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Kansas Nummer 21 gerankt jetzt. Ja, Iowa State mit einer Top-Defense, Kansas mit einer sehr explosiven Offense mit Lance Leipold, ein Top-Headcoach, der auch immer ja interessante Plays dann, ja, wo Kansas dann called. Also ja, mir hat Iowa State zuletzt ein bisschen besser gefallen, wenn ich jetzt mal so über 5 Spiele schaue, nicht nur die letzte Woche an, hat man ja 4 von 5 Spielen gewonnen. Iowa State nur eins verloren gegen OU. Und Kansas hat jetzt eben zuletzt gegen Texas und Oklahoma State verloren, aber ansonsten auch sehr souverän gespielt. Ich tue mich ein bisschen schwer, irgendwie gegen Kansas zu sein, weil dieser Sieg letzte Woche fand ich schon sehr beeindruckend. Aber offensiv, wenn das Run Game nicht funktioniert, weiß ich nicht, ob Jason Bean in der Lage ist, gegen die echt sehr, sehr gute Secondary von Iowa State zu performen. Deshalb gehe ich mit Iowa State und sage, die gewinnen mit einem Field Goal. Aber ich gehe mit dem Over, also 53,5 Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so ein 28, 24 oder sowas wird, kann ich mir, oder 28, 25 in dem Fall, kann ich mir schon vorstellen. Weil Kansas ist ja schon immer gut für Punkte, also muss man schon sagen. Aber ich vertraue der Secondary von Iowa State oder der Defense allgemein einen Tick mehr. Also, aber wie ihr merkt, ich tue mich echt schwer damit, oder wie du merkst, also ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, jetzt hier gegen Kansas zu tippen irgendwo. Aber Iowa State hat mich die letzten Wochen echt überzeugt, was da auf die Beine gestellt wurde. Deshalb gehe ich jetzt einfach mit Iowa State. Die Line ist ja bei 2,5 für Iowa State. Da gehe ich mit dem Over und Over under 53,5. Ich kann mir vorstellen, dass es ein knappes Over wird.
Okay. Ich gehe den anderen Weg. Also ich bin der Meinung, dass es ein Sieg für Kansas wird. Und geht damit mit dem Iowa State plus 2,5. Es hat ein Stück weit, ist es natürlich ein absolutes Trap Game. Du hast letzte Woche diesen tollen Sieg, diesen Program-Changing-Sieg unter Lance Leipold da sie holen können. Auf der anderen Seite musst du auch ab sein, weil Iowa State steht 4-1 in der Big 12, ist damit einer von den 5 Spitzenreitern in dieser Liga. Und deshalb gehe ich auch, glaube ich, dass Lance Leipold sein Team da wieder fit hat und gehe deshalb mit Kansas und gehe allerdings mit dem Under, weil ich glaube, das, was du ansprichst, die gute Secondary von Iowa State, dafür sorgt, dass das Passing Game von Kansas wahrscheinlich gar nicht gut funktioniert, aber das Rushing Game ganz gut. Und dann sehe ich irgendwo eine Partie, so eine kleine Iowa State-mäßige Schlacht von einem, sag ich mal, einem 10 zu 17, 17 zu 20, irgendwas in dieser Preisrichtung. Und deshalb gehe ich an der Stelle mit dem Under und mit dem Sieg für Kansas.
Ja, es wird fair. Also, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich habe mich auch echt schwer damit getan, das Spiel irgendwie zu bewerten. Und ja, es kann eben in beide Richtungen fallen. Also, wird auf die Tagesform auf jeden Fall ankommen.
Definitiv. Außerdem um Mitternacht trifft BYU auf deine West Virginia Mountaineers. Das Over-Under liegt bei 51 und West Virginia ist ein 10-Punkte-Favorit. Phil, gib uns mal deine Einschätzung zur letzten Partie dieser Woche.
Also, ich habe das schon getwittert. West Virginia 10 Punkte Favorit, war ich sehr überrascht, ehrlicherweise. Und ich kann auch jetzt schon sagen, Lukas, ja.
Ja, ich habe letzte Woche auch gedacht, als Texas ein 17-Punkte-Favorit war. Gegen BYU, das ist zu vieles. Und höre dann einige Podcasts, die so meinen, ja, sie wären eher bei 23. Und die 17 sind nur, weil Quinn Ewers rausfällt, also ein Touchdown weniger. Und habe nicht damit gerechnet und am Ende ist es ein 35-6 geworden. Deshalb, so überraschend ist es gar nicht, weil BYU ist sehr eintönig, finde ich. Und aber ja, fahre fort.
Ja, wie gesagt, ich war eben ein bisschen überrascht, weil ja, es ist eben immer noch West Virginia und nicht Texas. Einfach zwei unterschiedliche Roster. Jetzt muss man einfach so sagen. Wir haben es schon öfter mal angesprochen, BYU hat kein gutes Run-Game. West Virginia hat gegen den Run echt gestruggelt die letzten Wochen. Ein Matchup, auf das man sehr gespannt sein darf. Passing Game in der Defense auf West Virginia eigentlich echt okay in der Saison. Also wie gesagt, man hat den Nummer 1 Spieler in Passes Defender mit Vinny Bishop, der Cornerback. Und ja, da bin ich echt gespannt, ob man Keaton Slovis da limitieren kann. Viel wird sich zeigen vorne in der Front, ob man dann ja, Pressure kreieren kann, weil BYU eine gute O-Line hat. Und ja, Keaton Slovis haben wir schon erwähnt, wenn man den rausnimmt, dann ist BYU einfach nichts. Und ich hoffe einfach, dass das gelingt, weil es hat auch Mittellinebacker Lee Koba von West Virginia unter der Woche jetzt gesagt, man hat nicht vergessen, was Keaton Slovis vor der letzten Saison gesagt hat. Als er noch bei Pitt gespielt hat, das hat im Lockerroom von West Virginia niemand vergessen, bei den Fans auch nicht. Also wenn man nur auf Twitter geht, sind alle heiß auf ihn, beziehungsweise gegen ihn. Und vielleicht nochmal kurz, wer es nicht auf dem Schirm hat, Keaton Slovis ist ja zu Pitt gegangen vor der Saison und dann war das erste Spiel der Backyard Brawl gegen West Virginia. Und in der Ankündigung hat er dann auf dem Podium gesagt, fuck West Virginia, als sein Intro quasi. Was jetzt ja auch ein bisschen gegen den Honor Code von BYU widerspricht, aber gut, anderes Thema. Und deshalb ist es für West Virginia so ein bisschen, ja, man ist schon sehr heiß auf dieses Spiel und auf Keaton Slovis und ich hoffe einfach, dass man es schafft, ihn zu limitieren und ich sehe West Virginia auch als Favorit in dem Spiel, jetzt nicht mit 10 Punkten, aber anderes Thema. Was ich so ein bisschen als Problem damit habe, dass West Virginia Favorit ist, immer wenn das der Fall war, hat West Virginia die Saison verloren, nämlich zweimal schon. Aber ich glaube, man kann es den Fluch brechen und BYU schlagen. Gerade zu Hause im Mailand-Paschka Stadium. Ja. Ich gehe mit dem Under. Ich glaube, das wird so schön mit dem Touchdown gewinnen, nicht mit 10 Punkten. Das ist ein sehr konservativer Tipp, aber bin da einfach ein bisschen vorsichtig. Over-Under bei 50,5 Punkten, da gehe ich mit dem Over. Also ich glaube, Virginia ist echt in der Lage, Punkte zu scoren. BYU ist vielleicht auch in der Lage, wird man sehen, aber ich glaube, West Virginia hat echt eine gute Offense. Also Run-Game ist super gut von West Virginia diese Saison. Garrett Green spielt unfassbar gut für West Virginia. Also ein Quarterback-Play, was man lange nicht mehr gesehen hat in Morgantown. Und ja, man wird gewinnen. Man ist Bowl-eligible und schickt BYU nach Hause. Die werden viele Fans mitbringen. Ist ja eine nationale Marke, kann man sagen, aufgrund ihres Statuses in Amerika. Ja, ich denke, es wird ein interessantes Spiel. Es haben jetzt nicht so viele auf der Agenda, weil es einfach viel interessantere Matchups gibt in der Big 12, verstehe ich natürlich auch, aber werde es mir angucken um Mitternacht und hoffe, dass ich dann nächste Woche glücklich die Aufnahme starte. Aber genug von mir, wie viel geredet. Lukas, pflichtest du mir bei, was Virginia als Favorit angeht, oder bist du da eher bei den Cougars?
Nein, ich bin da definitiv bei deinen Mountaineers. Die sind da deutlich der Favorit in der Begegnung. Und da bin ich relativ entspannt, dass das Ganze so wird, wie du das gerade uns erzählt hast. Ich gehe sogar mit dem minus 10 mit. Ich glaube einfach, dass da ihr scoren könnt. Donaldson, gerade im Rushing Game, da ist BYU, wie sie gezeigt haben, anfällig, wie sie gegen Texas gezeigt haben. Deshalb gehe ich da mit dem plus 10 Punkt, minus 10 für West Virginia. Und Over-Under ist halt, ja, gehe ich auch mit dem Over. Denke ich, kann einfach erreicht werden. 32-20, irgend sowas. Dann hast du sowohl dein Ding, dann hast du dann 52 Punkte und Abfahrt. Genau.
Ja, fair.
Top. Phil, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer bewertet uns, schreibt uns eure Nachrichten. Ja, wir werden uns das Wochenende sogar live sehen.
Sehr schön,
weil, ja. Weil ich bei Phil in der Heimat unterwegs bin, beruflich, und demzufolge. Aber wir werden es leider nicht schaffen, irgendein Spiel gemeinsam zu gucken, weil ich einfach dafür zu lange arbeite. Aber ja. Beziehungsweise die Messe endet, glaube ich, am Samstag um 22 Uhr und beginnt früh um 11 oder irgend sowas. Das heißt, da habe ich eher weniger Nerven, mich da noch irgendwo hinzubegeben, außer in mein Bett und pennen. Deshalb hören wir uns nächste Woche wieder. Phil?
Ja, Alternativprogramm, falls du am Abend nichts zu tun hast, um Mitternacht, weißt du ja, UCF Cincinnati, Premium Big 12 Football.
Ja, zum Einschlafen.
Ja, da ist wahrscheinlich super viel.
Ja.
Nee, gut. Nee, ich freue mich. Wir sehen uns endlich mal wieder live und nächste Woche gibt es dann wie gewohnt wieder Recap von der Woche. Ja. Folgt uns, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Ja, wir sind immer erreichbar. Gucken, dass wir jetzt alles wieder ein bisschen regelmäßiger hinbekommen. Aber ihr wisst ja, wie es ist mit der Arbeit. Und ich glaube, in dem Sinne kann man das Ganze eigentlich auch abrappen, oder Lukas?
Würde ich sagen. Hooker.
Trust the climb.